SRF 2 Kultur.
Im Juli hat Bettina Spörri, die neue Geschäftsführerin der Solothurner Literaturtagen, nach nur einem Jahr überraschend das Handtuch geworfen. Ihre Funktion und ihre Kompetenzen seien nicht klar definiert, kritisierte sie. Anstatt die Nachfolge definitiv zu regeln, hat sich nun die Generalversammlung am Wochenende für eine Interimslösung entschieden. Die Berner Kulturmanagerin Rainer Gierig übernimmt für 2 Jahre die Gesamtleitung der Solothurner Literaturtage. Die 30-Jährige hat bereits mehrere Kulturfestivals organisiert und ist zurzeit verantwortlich für den Kulturherbst Winterthur. Neu in der Geschäftsleitung ist außerdem der Luzerner Kulturjournalist und Autor Beat Matzenauer. Er wird die nächste Ausgabe der Literaturtage als Koordinator der Programmkommission mitverantworten. Der Autor Franco Supino ist Mitglied der Geschäftsleitung der Solothurner Literaturtage. Mit ihm bin ich jetzt verbunden. Franco Supino, Bettina Spörri wird durch 2 Personen ersetzt. Das klingt wieder nach einer komplizierten Struktur. Warum dieser Entscheid?
Ja, es ist die Konsequenz unserer Überlegungen. Wir mussten ja vor 2 Monaten über die Bücher überlegen, was ist passiert. Und wir haben gesehen, dass es eine sehr komplexe Aufgabe ist und dass die beste Lösung die ist, die wir jetzt vorschlagen, nämlich, dass man diese Funktion auf 2 Schultern verteilt. Wenn man es ein bisschen genauer anschaut, dann merkt man, dass ein Festival zu leiten und ein Programm zu machen ganz unterschiedliche Aufgaben sind. Und wir haben, glaube ich, jetzt die beste Lösung gefunden, jedenfalls für die nächsten 2 Jahre.
Wer hat denn welche Kompetenz jetzt? Gibt es ein klares Pflichtenheft?
Ja, wir haben intensiv mit Rainer Gierig und Beat Matzenauer gesprochen. Sie sind ja nicht alleine, die das Programm machen. Wir haben eine 8-köpfige Programmkommission. Das sind also 10 Leute, die das Programm machen. Und Beat Matzenauer wird diese Arbeit koordinieren und Rainer Gierig in diesem Sinne entlasten. Und Rainer Gierig ist dann zusammen mit dem Team verantwortlich für das Festival.
Es fällt auf, Rainer Gierig übernimmt die Gesamtleitung für 2 Jahre, Beat Matzenauer wird nur für 1 Jahr verpflichtet. Warum das?
Ja, nein, das ist einfach, Geschäftsleitungsmitglieder werden einfach für 1 Jahr gewählt und er ist Geschäftsleitung. Auch ich werde jedes Jahr neu bestätigt in der Geschäftsleitung. Damit ist nicht ausgeschlossen, dass Beat Matzenauer noch ein 2. Jahr macht. Bei Rainer Gierig haben wir einfach gesagt, wir sagen sofort 2 Jahre, weil sich in seinen Festivalbetrieb einzuarbeiten für 1 Jahr, das wäre relativ absurd. Und wir müssen gleichzeitig sofort die neue Stelle wieder ausschreiben, ohne zu überlegen, was genau für eine Person wir wollen, wie man diese Funktion ausführen will. Deshalb lag es nahe, ihr zu sagen, du machst das jetzt 2 Jahre.
Das heißt, es ging eigentlich auch darum, Zeit zu gewinnen, um die Strukturen zu erneuern.
Ja, es geht eigentlich nicht nur um die Strukturen. Also wie die Strukturen aussehen sollen, das ist uns relativ klar. Wie bei jedem Verein, es gibt eine Mitgliederversammlung, die bestimmt den Vorstand und der Vorstand schaut, dass die Geschäftsleitung ihre Arbeit richtig macht. Das ist nicht das Problem, diese Statutenänderungen liegen auch vor. Die Frage ist mehr, wie tragen wir das Solothurner-Modell in Anführungszeichen in die Zukunft? Und das Solothurner-Modell bedeutet, wir haben eine relativ große Programmkommission, die die Programmverantwortung übernimmt, also die das künstlerische Programm bestimmt, der Solothurner Literaturtage. Und wie funktioniert dieses Gremium zusammen mit der Geschäftsleitung und dem Vorstand? Das ist nicht ganz einfach und das müssen wir genau überlegen.
Sagt Franco Supino, er ist Autor und Mitglied der Geschäftsleitung der Solothurner Literaturtage.
Sie hören SRF 2 Kultur mit Nadja Fischer und den Kulturnachrichten. Der kanadische Kurzfilm Gloria Victoria von Theodore Rushev ist gestern am Animationsfilmfestival Fantosch als bester Film ausgezeichnet worden. Der Kurzfilm spielt mit surrealistischen und kubistischen Elementen und ist dem Thema Krieg gewidmet. Er zeigt unter anderem die Verwandlung des Menschen in eine Bestie. Im Schweizer Wettbewerb hat der Kurzfilm Plug and Play von Michael Frey das Rennen gemacht, der an der Hochschule Luzern Animation studiert. Die 11. Ausgabe des Animationsfilmfestivals Fantosch hat 34.000 Besucherinnen und Besucher angelockt. Wie die Veranstalter mitteilen, seien dieses Jahr erfreulich viele Filmemacher und Künstler aus fernen Ländern wie China, Japan, Mexiko oder Russland angereist. Das vom Schweizer Martin Schlepfer geführte Ballett am Rhein ist in einer Kritikerumfrage zur besten Kompanie gewählt worden. Die Fachzeitschrift Tanz hatte 38 deutschsprachige Kritikerinnen und Kritiker nach ihrer Hitliste für die Saison 2012-2013 befragt. Martin Schlepfer begann seine Karriere als Solotänzer in Heinz Spörlis Basler Ballett und leitete später das Tanzensemble im Stadttheater Bern. Seit 3 Jahren ist Schlepfer Ballettdirektor an der Deutschen Oper in Düsseldorf. Schlepfers Arbeit erhält auch in der Schweiz Lorbeeren. Letzte Woche erst hat das Bundesamt für Kultur bekannt gegeben, dass Martin Schlepfer mit dem ersten Schweizer Tanzpreis ausgezeichnet wird. Die Alterswerke von Picasso und Miro sind peinlich. Die sagt niemand geringerer als der bekannte deutsche Maler Georg Baselitz. Wenn ein Künstler alt werde, könne er das in seiner Malerei nicht verstecken, meinte der 75-jährige Baselitz anlässlich einer Ausstellung seines Spätwerks in Paris. Er habe sich darum gut gewappnet und den psychologischen Blick in seinen neuen Werken völlig ausgeblendet. Baselitz hat in jüngerer Zeit mit seinen berühmten bunten Kopfbildern und Figuren gebrochen und abstrakte schwarze Bilder geschaffen. Die Farbe Schwarz bringe keine Trauer zum Ausdruck, sondern Experimentierfreudigkeit, betonte Baselitz. Er habe die bunten Farben so lange mit Schwarz vermischt, bis dieses Ergebnis herausgekommen sei.
Gefühl für Kaschmir. Unter diesem Motto fand am Wochenende das wohl erste Konzert eines westlichen Orchesters in der Unruheregion Kaschmir in Indien statt. Der als Friedenskonzert angekündigte Anlass hatte im Vorfeld heftige Proteste von religiösen Führern und Separatisten ausgelöst. Einer der Vorwürfe, das Konzert beschleunige die Krise in der Region. Zum Schutz der Konzertgäste waren darum überall in Singhranar Straßensperren aufgebaut. Der Beitrag von Stefan Menschel.
Haftrang, die 7 Klangfarben Kaschmirs. Mit diesem Stück begann Dirigent Zubin Mehta am Samstagabend sein Konzert in den weltberühmten Shalimar-Gärten von Srinagar. Das Werk stammt von einem jungen Komponisten aus dem indischen Teil Kaschmirs. Mehtas 80-köpfiges bayerisches Staatsorchester und 15 einheimische Musiker führten es am Fuße des Himalaya erstmals gemeinsam auf. Für Zubin Mehta war dieses Zusammenspiel eine wichtige Botschaft, denn in den Wochen vor dem sogenannten Friedenskonzert hatte es in Kaschmir massive Misstöne gegeben. Politische und religiöse Gruppen hatten nichts weniger als die Absage des Events gefordert. Kultur und schöne Künste könnten nur in einem friedlichen Umfeld blühen, sagte etwa der einflussreiche Politiker Mirwas Umar Farooq. Kaschmir jedoch sei ein Krisengebiet.
Cultural programs and, you know, fine art programs only thrive when you have a peaceful environment. Kashmir is an active conflict zone.
Seit der Teilung des indischen Subkontinents in die Staaten Indien und Pakistan 1947 ist die Zugehörigkeit der Region Kaschmir umstritten. 3 Kriege haben beide Länder deswegen bereits gegeneinander geführt. Gleichzeitig gibt es im indischen Teil eine starke separatistische Bewegung, die sich für ein unabhängiges Kaschmir einsetzt. Ende der 80er Jahre eskalierte der Konflikt. Mehr als 45.000 Menschen sind ihm seitdem zum Opfer gefallen. Zubin Mehta wollte deshalb zur Deeskalation beitragen. In einem Interview sagte er:
In meiner Erfahrung, man kann nie genug schätzen die Macht der Musik. Also wir werden bestimmt keine Grenzen ändern, aber wir laden Leute ein, einen inneren Frieden zu erleben.
Auch der Ministerpräsident des Bundesstaates Jammu und Kaschmir, Omar Abdullah, versuchte in seiner Rede an die Konzertbesucher eine Brücke zu schlagen.
Politics is never far from what happens in Kashmir.
Politik spielt in Kaschmir immer eine Rolle. Einem Land, das Schmerz und Leid erlebt hat, einem Land, das sich nach Frieden sehnt. Deshalb lassen Sie die Musik für ein paar Stunden unsere Stimmung heben und uns von einer besseren, friedlicheren Zukunft träumen. Die rund 2000 handverlesenen Gäste zeigten sich dann auch begeistert von der Aufführung. Der Großteil der Bevölkerung allerdings blieb vom Konzert ausgeschlossen. Selbst interessierten Bürgern und Studenten waren Eintrittskarten verwehrt worden. Schlimmer noch: Sicherheitskräfte hatten die Shalimar-Gärten weiträumig abgeriegelt und auch in der Innenstadt die Bewegungsfreiheit durch Kontrollposten massiv eingeschränkt. Kritikern des Konzerts gelang es trotzdem, in Srinagar eine gut besuchte Gegenveranstaltung mit einheimischen Künstlern auf die Beine zu stellen. Selbst Zubin Mehta zeigte sich enttäuscht vom Ausschluss der Bevölkerung und versprach, das nächste Mal werde er für alle Menschen in Kaschmir in einem Stadion spielen.
And I promise, next time, let's do this concert, Sabke, Sab Kashmiri, Mafat, in einem Stadion. Everybody should come.
Vielleicht war auch das ein Grund, warum der Maestro nach Stücken von Beethoven, Haydn und Tschaikowski am Schluss noch einmal die Instrumentalisten aus Kaschmir zum Bayerischen Staatsorchester auf die Bühne holte. Die Musiker aus Ost und West konnten den Abend so gemeinsam ausklingen lassen.
Das Bayerische Staatsorchester unter Zubin Mehta hat am Wochenende in der Krisenregion Kaschmir ein Konzert gegeben. Es gab Proteste in Kaschmir im Vorfeld zu diesem Konzert in den Shalimar-Gärten und auch bei uns in der Aktuellredaktion gab es zumindest Kopfschütteln darüber. Musikredaktorin Gabriela Keggi, warum?
Also je länger, je mehr ich mich damit befasse, desto ärgerlicher werde ich, desto unverständlicher ist mir das Ganze auch. Ich werde den Eindruck einfach nicht los, dass es sich hier nur um eine Riesen-PR-Veranstaltung handelt oder um Aufmerksamkeit um jeden Preis. Für den Dirigenten, für das Orchester aus München, nicht zuletzt auch für das Bayerische Staatsfernsehen, dass das Konzert also mit großer Equipe hingereist ist und das Konzert schließlich allein in Europa in 24 Länder übertragen hat. Das war alles noch kein Problem, aber das Ganze dann auch noch als Friedenskonzert zu verkaufen in einem Krisengebiet, wo man schnell mal hinfliegt, größte Sicherheitsvorkehrungen in Anspruch nimmt, irgendwelche Komponisten aufs Programm setzt, Haydn, Beethoven, Tschaikowski, Konzertkarten irgendwie willkürlich verteilt, kein Mensch weiß, wer da reingekommen ist. Für mich grenzt das Ganze an Zynismus.
Das sind harte Worte.
Es kommt noch schlimmer. Im Vorfeld gab der Dirigent Zubin Mehta dann auch noch so Sätze von sich wie «Wir wollen hier nur Gutes tun» oder «Wir sind hier, damit die Leute einmal was Schönes erleben». Mal ganz abgesehen davon, dass Musik ja nicht nur zum Träumen und zum Chillen gut ist, klingt das doch irgendwie unverschämt. Ich finde, es klingt kolonialherrisch, arrogant. Die wurden nicht eingeladen, sie wurden auch nicht hergebeten. Das war einzig und allein die Idee des deutschen Botschafters, der offenbar meinte, dem Dirigenten Zubin Mehta einen Herzenswunsch erfüllen zu müssen.
Immerhin hat das Orchester ja auch dann doch noch ein Stück eines kaschmirischen Komponisten gespielt.
Ja, davon haben wir einen Ausschnitt gehört. Ich weiß nicht, was ich zu dieser Musik sagen soll. Aber Rustum Sobori, das ist ein junger Komponist, relativ jung, stammt aus der Gegend, stammt aus einer Musikerfamilie, die also mit diesen Traditionen im Kaschmir verwurzelt sind. Das Stück Haftrang, das er geschrieben hat, ist auch ganz klar gemacht, um westliche und östliche Musiktraditionen zusammenzubringen, was ja nicht ohne Kompromisse geht. Man hört, wie das Bayerische Staatsorchester dann so indische Melismen spielt, ob jetzt das peinlich klingt oder nicht, und wie die kaschmirischen Musiker Freude schöner Götterfunken zitieren. Also bringt das Freude, bringt das Versöhnung, tut man damit wirklich Gutes.
Ja, und das ist ja auch nicht so ganz neu. Es gibt andere Projekte von Dirigenten, die sich in schwierigen Gebieten engagieren, schon länger.
Das ist richtig und ich finde das auch wichtig. Ich bin eigentlich unglaublich froh darüber, dass dadurch klar wird, Musik ist eben nicht erstarrt, es ist nicht museal und auch nicht nur zum Chillen und Relaxen. Es gibt eindrückliche Beispiele von Projekten aus den Townships in Südafrika, mit Straßenkindern aus Venezuela und es gibt Daniel Barenboim, der mit seinem West Eastern Divan Orchester palästinensische und israelische Musikerinnen und Musiker in einem einzigen Orchester vereint. Aber hier steckt eine kontinuierliche Arbeit dahinter. Hier machen Menschen etwas gemeinsam. Das läuft sicher nicht ohne Reibung ab. Man muss sich versöhnen. Die Musik wird hier mehr als nur zu einer Unterhaltung. Das ist eine Art Lebensschule. Während das Konzert in Kaschmir ist eine absolut ephemere Angelegenheit. Das Orchester packt am Ende seine Instrumente ein und ist weg. Aber natürlich, Zubin Mehta und das Bayerische Staatsorchester, die können künftig sagen, wir waren die Ersten, die dort gespielt haben. Also was soll das? Das ist doch einfach nur schick.
Die Einschätzung von Musikredaktorin Gabriela Keggi. Ein Musikmagazin, das es nur online gibt, das ist Codex Flores. Seit nunmehr 10 Jahren hält es sich schon im Netz. Das ist vor allem einem Mann zu verdanken. Wolfgang Böller, er ist der Chefredaktor und Hauptautor des Magazins. Moritz Weber hat ihn getroffen und mit ihm über sein Online-Magazin Codex Flores gesprochen.
Codex Flores, ein geheimnisvoller Name, aber die zwei Wörter Codex und Flores sind Programm, sagt der Chefredaktor Wolfgang Böhler.
Beides Begriffe aus dem Mittelalter, Codex für eine Sammlung von Handschriften, auch von Gesetzestexten, also das Gesetzartige, das Intellektuelle, und Flores als Bezeichnung für Verzierungen im Mittelalter, für das Blumige, das Emotionale, also diese Dualität von Denken und Fühlen.
Denken und Fühlen tut bei Codex Flores vor allem der Chefredaktor. Die meisten Texte schreibt Wolfgang Böhler selbst.
Sicher um die 80% kommen von mir selber. Dann gibt es einen sehr wichtigen zweiten Autor, das ist Walter Schönenberger, ein Mann der ersten Stunde. Dann haben wir phasenweise Gastbeiträge, aber relativ wenige.
Die Einseitigkeit, die diese kleine Autorenschaft mit sich bringt, ist sogar erwünscht.
Es soll einseitig sein. Man hat einen klaren Standpunkt, deshalb auch die Zurückhaltung, was Fremdautoren angeht. Man muss mit einem solchen Magazin ein klares Profil haben und das schärft man dadurch, dass man die Autorenmenge deutlich einschränkt.
Dieses Profil basiert auf einer wissenschaftlichen Grundidee.
Der Anfang des Magazins war, eine Öffentlichkeit zu schaffen für Themen der systematischen Musikwissenschaft, die im deutschsprachigen Raum eher stiefmütterlich behandelt werden. Ein naturwissenschaftlicher Ansatz auch in der Aufarbeitung des Phänomens Musik.
Der studierte Musikwissenschaftler und Philosoph ist 55 Jahre alt und er produziert das Online-Magazin in einem Zimmer seiner Privatwohnung in der Nähe von Solothurn. Die Kosten fürs Magazin sind gedeckt, Böhler selbst lebt davon. Das Geld kommt von Inserenten aus der Veranstalterszene. Pro Monat hat Codex Flores gemäß Netmetrics durchschnittlich ca. 4000 Unique Clients, also unterschiedliche Besucher. Das ist für Online-Medien eine bescheidene Leserzahl. Laut Böhler sind es vor allem Musikvermittler und Wissenschaftler.
Es gibt zwei Arten der Leserschaft. Das eine ist die Leserschaft des Nachrichtendienstes. Der wird sehr geschätzt, glaube ich, wird auch breit gelesen von allen, die irgendwie beruflich mit Musik zu tun haben. Schwergewichtig würde ich sagen von Kulturmanagern, Kulturveranstalten. Das andere sind die Hintergrundberichte aus der Wissenschaftsberichterstattung und das wird dann in der Wissenschaftswelt doch auch zur Kenntnis genommen.
Neben Wissenschaft und täglichen News gibt es auf codexflores.ch Kritiken von Büchern, von CDs oder speziellen Musikveranstaltungen, dann ausführliche Dossiers rund ums Thema Musik. Ein wichtiger Schwerpunkt ist die Kulturpolitik.
Ich habe ein bisschen rumprobiert in den Editorials, welche Themen generieren Resonanz und dann gemerkt, dass das Thema Kulturpolitik etwas auslöst. Die Initialzündung war eine Reaktion vom damaligen Pro Helvetia-Direktor Pius Gnüsel auf ein Editorial. Der hat mich dann eingeladen, in Programmen als Gastautor teilzunehmen. Dann kamen auch Signale aus dem Bundesamt für Kultur. Und heute merken wir auch, dass gerade in den Bereichen Musikwirkungsforschung, Musiktherapie, Musikermedizin, die Resonanz immer stärker wird. Fast mehr im Ausland als in der Schweiz.
Aus dem Ausland kommen auch fast zwei Drittel der Leser von Codex Flores. In Zukunft soll aber auch die regionale Verankerung des Magazins eine größere Rolle spielen.
Wir haben begonnen als Wissenschaftsmagazin und sind dann immer mehr auch ins Musikleben, ins Praktische hineingerutscht. Das hat auch mit den Inserenten natürlich zu tun. Und heute finde ich es interessant, wie man Musikberichterstattung ins Internet bringt und dabei auch die spezifischen Stärken des Mediums berücksichtigt.
Böhler meint mit den Stärken die globale Verfügbarkeit von Online-Medien und nicht die Multimedialität. Das ziemlich in die Jahre gekommene Layout will er nämlich bewusst beibehalten.
Also das Layout, das kann ich offen zugeben, das ist unterirdisch. Das hat sich auch nie geändert in den 10 Jahren. Ich denke aber, dass in einer oberflächenverliebten Medienwelt, das auch ziemlich subversiv ist, sich so nachlässig mit grafischen Elementen zu umgeben.
Die Ansicht von Wolfgang Böhler, Chefredaktor des Internet-Musikmagazins Codex Flores. Die Welt hat das Morden akzeptiert, kritisiert die syrische Autorin und Bloggerin Rosa Yassim Hassan im heutigen Tagesanzeiger, Nadja Fischer.
Über 2 Jahre lang habe die Welt den Massenmord an den Syrern hingenommen, sagt die 39-jährige Autorin und Frauenrechtlerin. Der Westen spreche von Demokratie, von Freiheit und Menschenrechten und verlange endgültige Beweise für den Einsatz von Giftgas. Dabei, so ist Rosa Yassin Hassan überzeugt, wüssten die westlichen Regierungen genau, was in Syrien gespielt werde. Das Verhalten des Westens bezeichnet die Bloggerin als Zickzackkurs, der dem Regime Zeit verschaffe. Zeit, sich auf einen allfälligen Militärschlag vorzubereiten. So habe Assad längst die Sicherheits- und Geheimdienste in Wohngebieten, in Schulen oder gar in Moscheen untergebracht. Er beabsichtige, die eigene Bevölkerung als menschliche Schutzschilde zu missbrauchen. Rosa Yassin Hassan mag im Interview mit dem Tagesanzeiger wie eine Politikerin klingen. Sie macht jedoch deutlich, dass sie sich auch im Krieg in erster Linie als literarische Stimme versteht. Politik ist für den Augenblick, Kunst dagegen wirkt in die Zukunft, sagt die Autorin, die seit den 90er Jahren Kurzgeschichten und Romane publiziert. Die Geschichten und Erinnerungen, die sich die Syrer erzählten, seien für das Regime gefährlicher als jede Bombe. Darum handelt Hassans nächster Roman «Trotz Bürgerkrieg» von einem hoffnungsvollen Moment, vom magischen Moment, in dem man wirkliche Freiheit erfahre. Syrien habe diesen magischen Augenblick erlebt, sagt Rosa Yassin Hassan in Anspielung auf den kurzen arabischen Frühling. Es werde darum nie wieder so sein wie zuvor.
Alle Macht den Städten, dies fordert der bekannte amerikanische Politikwissenschaftler Benjamin Barber, den die Süddeutsche Zeitung heute im Feuilleton interviewt.
Städte haben nach Meinung des Politologen die perfekte demokratische Dimension. Will heißen, sie sind klein genug, um auf die Probleme des 21. Jahrhunderts zu reagieren. Eine überraschende These gehen wir doch gemeinhin vom Gegenteil aus, nämlich davon, dass es möglichst große Verbunde von Staaten oder Staatengemeinschaften braucht, um heute wirksam Politik zu betreiben. Der 74-jährige Benjamin Barber erläutert seine These am Beispiel des Klimawandels. Während das Kyoto-Protokoll praktisch wirkungslos sei, machten viele Bürgermeister von Städten längst Nägel mit Köpfen. Der Bürgermeister von Los Angeles zum Beispiel habe kurzerhand 12.000 Lastwagen zu Hybridfahrzeugen umgebaut, um die hohen Schadstoffemissionen im Hafengebiet zu reduzieren. Die Idee dazu habe er vom Bürgermeister Shanghais erhalten. Lösungen, so Barber, seien immer häufiger Ergebnis internationaler Zusammenarbeit von Städten. Städte seien immer das Zentrum politischer Veränderungen. Für den Politologen Barber steht darum fest, die Städte brauchen sowohl in der nationalen wie in der globalen Politik mehr Gewicht in Parlamenten und Gremien.
Er ist längst zu einer Art exquisiter Marke für satirische Krimis geworden, der italienische Autor Andrea Camilleri. Camilleri steht für beste Krimi-Unterhaltung, die man auch gut vor dem Einschlafen lesen kann. Sein neuestes Buch allerdings ist dafür kaum geeignet, wie der Buchtipp von Michael Lusier zeigt.
Und als ich am Schluss das Buch zuklappe und nochmals umdrehe und nachschaue, was ich denn da jetzt eigentlich gelesen habe, steht da tatsächlich Andrea Camilleri. Und obwohl ich das eigentlich weiß, erstaunt es mich trotzdem. Denn so anders und vor allem so verstörend ist das, was ich gerade gelesen habe. Und tatsächlich, Andrea Camilleri kennt man als Autor mit einer gewissen Leichtigkeit und mit starker satirischer Prägung. So schätzt man ihn wegen seiner Bücher, in denen er auf satirische Weise absurde Fälle aus der sizilianischen Geschichte beschreibt. Die neue Oper zum Beispiel, die angezündet wird, weil die Leute den Komponisten nicht mögen. Die Mussolini-Verwaltung, die fast durchdreht, weil sich ein Afrikaner an der Universität eingeschrieben hat, oder die Kleinstadt, in der es wegen des spirituellen Überdrucks gewisser Geistlicher plötzlich keine Jungfrauen mehr gibt. All das ist lustig. Wie auch seine bekannten Montalbano-Krimis, in denen ein sympathischer sizilianischer Macho Korruption und Mafia bekämpft, während ein geistreicher sizilianischer Autor Blödheit und Borniertheit der Leute anprangert. Aber verstörende Bücher? Bei Camilleri? Fehlanzeige. Und jetzt liegt da ein Samstag unter Freunden auf dem Tisch und ich muss meine Meinung ändern. Denn dieses Buch ist nicht lustig. Es will es auch nicht sein. Und sein Thema lässt es auch nicht zu, denn das Thema sind die sexuellen Abgründe. Es beschreibt 7 Freunde, die allesamt als Kinder schlimme Dinge erlebt haben. Übergriffe, Missbräuche, das ganze Programm. Und es zeigt, wie sie jetzt als erfolgreiche und durchaus funktionierende Erwachsene wieder zusammenkommen und wie dadurch die ganze Vergangenheit wieder aufbricht. Und da gehört der verdrängte Mord an der Schwester zum Harmloseren, was wieder hochkommt. Heftiger ist da schon der Missbrauch an einem Kleinkind, der ein Kommunalpolitiker zu verbergen sucht. Oder das Pärchen, das aufgrund eines Jugendtraumas heute nur noch dann sexuelle Befriedigung findet, wenn gleichzeitig in echt jemand stirbt. Das Schockierende daran ist nicht, dass so etwas beschrieben wird. Das Schockierende daran ist, dass so etwas so plausibel beschrieben wird. Diese Leute wirken ganz normal. Sie sind wie du und ich und der Unbekannte, der gerade mit uns am Kneipentisch sitzt. Wie viele sind es? Wie viele kaputte Menschen laufen rum und rächen sich für Dinge, die man ihnen angetan hat? Diese Frage stellt sich Andrea Camilleri in seinem neuen Buch und er richtet dabei sein Augenmerk auf die Eltern, die wissentlich oder aus Gedankenlosigkeit und Selbstsucht ihre Kinder verderben und zu Monstern machen. Und dabei verzichtet er für einmal auf die Satire. Das kann er auch, denn ob mit oder ohne Satire, das Lachen bleibt einem bei Camilleri eh oft im Halse stecken. Die Frage ist höchstens, wie tief? Und hier ist es sehr tief.
Ein Samstag unter Freunden von Andrea Camilleri. Erschienen ist das Buch bei Kindler.
100 Sekunden Wissen.
Es gehörte irgendwie dazu, dass zwischen den einzelnen Folgen einer Serie eine ganze lange Woche vergangen sein musste. Der nächsten Folge von Twin Peaks zum Beispiel fieberten Millionen von Fans entgegen. Heute schauen viele von ihnen die Serien en bloc. Binge-Viewing heißt das. Björn Schäfer weiß warum.
Binge ist Englisch und heißt das Gelage, die Orgie, der Rausch. Die einen stopfen sich mit Essen voll, die anderen trinken sich ins Koma. Und die Dritten berauschen sich eben Stunden, Tage und Nächte lang vor dem heimischen Flatscreen. Binge-Viewing steht für den übermäßigen Konsum von Fernsehserien. Immer öfter schauen sich Zuschauer nämlich gleich mehrere Folgen einer Fernsehserie an oder sogar einen ganzen Jahrgang am Stück, 10 Stunden oder länger. In den USA veröffentlichen Streaming-Anbieter wie Netflix oder Hulu neuerdings ganze Staffeln en bloc, was genau dieses Fernsehsuchtverhalten zusätzlich stimuliert. Ganz neu ist das Binge-Viewing nicht. Spätestens seit es DVD-Box-Sets gibt, führen sich Fans ihrer Lieblingsserien nicht selten in ausgedehnten Sitzungen zu Gemüte. Besonders ausgeprägt wird auch gebinged, bevor neue Jahrgänge lanciert werden. Man zieht sich nochmal die letzte Staffel rein, um sich für den neuen Jahrgang warm zu schauen. Allein ist Binge-Viewing schädlich, problematisch? Gehirnforscher glauben, dass der Zuschauer bei längerem, ununterbrochenem Serienkonsum in einen tranceähnlichen Zustand gerät, weil nämlich ein tiefgründigeres Erlebnis entsteht, vergleichbar mit der Lektüre eines Romans. Neurologisch gesehen wird der exzessive Fernsehkonsum also gehaltvoller. Das Übermaß wäre vielmehr das Idealmaß. Mehr ist mehr, sozusagen.
Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch.